Hi, ich bin Robert Weller, Content-Stratege für Unternehmen, aber auch für Unternehmer und Unternehmerinnen. Und wir sprechen heute über Content-Strategie. Und wenn du wissen willst, ob du überhaupt eine Content-Strategie brauchst und was da vielleicht der Unterschied ist zu Content-Design oder Content-Marketing, dann hör zu.
OMT.
Keine Strategie braucht ein Unternehmen oder auch eine Person, die erstmal kein Problem hat. Eine Strategie soll ja eine Veränderung bewirken und diese Veränderung ist oft reaktiv, weil ich sage, ich möchte etwas, aber ich schaff's nicht. Sichtbarer sein, mehr Umsatz generieren, mehr Kunden akquirieren, was auch immer das sein kann. Ne? Und da ich das Stand heute durch das, was ich tue, nicht erreiche, muss ich etwas verändern. Das ist ein Indikator für eine Content-Strategie.
Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung.
Hallo Robert, schön, dass du da bist. Robert, lass uns direkt einsteigen. Was macht deiner Meinung nach eine gute Content-Strategie aus?
Wenn wir die Literatur lesen, dann gibt es diverse Elemente, die in eine Content-Strategie gehören. Was für mich in einer Content-Strategie drinstehen sollte oder was eine gute Content-Strategie ausmacht, finden wir nicht in der Literatur. Und das ist etwas, das ich auch vor gar nicht so langer Zeit gelernt habe. Aber wenn wir mal einen Schritt zurückgehen und das Content quasi streichen und uns nur mit dem Thema Strategie beschäftigen, dann dürfte uns hoffentlich eine Sache auffallen, und das ist der Veränderungswunsch. Eine Strategie soll uns ja vom Hier und Jetzt zu einer gewünschten Situation führen. Das ist das, was wir erreichen wollen, erzielen wollen. Deswegen machen wir eine Strategie. Und was dahinter steckt, ist eine Veränderung. Das heißt, eine Content-Strategie hat für mich, wenn sie erfolgreich sein soll, genau eine Sache, ein wichtiges Element. Und das ist eine sehr klare Vorstellung und Beschreibung dessen, was verändert werden soll. Und das kann, wenn wir jetzt mal abseits von Marketing sprechen, vor allem sowas Internes sein, wie zum Beispiel eine Art Content-Mindset im Unternehmen zu entwickeln. Was muss dafür passieren? Und das kann dann etwas, sage ich mal, sehr Abstraktes sein, was auf den ersten Blick nichts mit Content zu tun hat oder mit Content-Marketing. Das kann nämlich erstmal sein, dass wir sagen, wir dokumentieren alles, was wir haben, um überhaupt so eine Art Content-Mindset zu etablieren und sozusagen intern in dieses Content Produktionsmindset reinzukommen. Ja, weil Expertise ist ja da, wir machen alle was täglich, aber es erfährt keiner. Und wir dokumentieren es ganz selten, wir erzählen es nicht, wir sprechen nicht drüber. Und dieses Veränderungsvorhaben, das ist das, was für mich eine erfolgreiche Content-Strategie ausmacht. Das zweite Element, du hast mich zwar nach einem gefragt, aber ich werde noch ein zweites ergänzen, ist letztendlich die Möglichkeit der Zielgruppe der Content-Strategie. Und das können auch interne Personen sein, Stakeholders im eigenen Unternehmen, Frameworks und Prozesse an die Hand zu geben, um aus, ich sage jetzt mal, Ideen tatsächlich Realität werden zu lassen in Form von Content.
Brauche ich eine Strategie nur, wenn ich einen Veränderungswunsch hege?
Ja, ich würde die Frage sogar noch drastischer stellen und sagen, brauche ich eine Strategie? Und auch da würde ich sagen, Strategie ist optional.
Spannend. Ich hatte schon den einen oder anderen Podcast zum Thema Strategie und man stellt eigentlich immer wieder fest, wenn ich im Nachgang die Menschen da draußen frage, habt ihr eigentlich eine Strategie oder kennt ihr eure Strategie, dass da schon bei ganz vielen, wie soll ich sagen, man merkt Leere in deren Blicke, wenn man das fragt. Ich frage mich manchmal, ob sie denken, dass sie eine haben, aber ich sage lieber, ich habe keine, nicht, dass ich danach gefragt werde, weil ich sie nicht 100% wiedergeben kann oder weil einfach keine da ist. Und wenn ich jetzt raushöre, ich meine, wenn man sagt, okay, man ist ja zufrieden mit dem, was man hat, dann müsste man ja theoretisch keine neue Strategie hinlegen, weil man kann ja so weitermachen.
Genau, also das ist der Punkt, wo ich unterscheiden würde. Deswegen habe ich gesagt, Strategie ist optional. Was sind die Alternativen? Viele Unternehmen oder gerade so in den vergangenen Jahren kam ja so das ganze Thema agile Methoden auf, ne, zu sagen, ich teste etwas, ich messe es und ich adaptiere dann, also diesen Iterationsgedanken. Damit komme ich ja auch vorwärts, weil ich einfach das Risiko reduziere, in eine falsche Richtung zu laufen. Das hat ja damals sage ich jetzt in Anführungszeichen, quasi diese Langzeitplanung ersetzt, wo man irgendwie so einen Fünfjahresplan macht und stur daran festhält und erst nach 5 Jahren quasi guckt, ne, was ist draus geworden. Da ist man natürlich dann schon sehr weit in die falsche Richtung gelaufen, schlimmstenfalls. Durch dieses ganze Agile-Thema können wir natürlich sehr, sehr schnell unsere Schritte gehen und unsere Schritte korrigieren. Ne? Brauche ich dann noch eine Strategie? Per se nicht, weil ich allein durch so eine Arbeitsweise ja ein Stück weit garantieren kann, dass ich nicht falsch abbiege. Auf der anderen Seite fehlt dann vielleicht so überhaupt das Ziel. Ne? Woher weiß ich, was der richtige Weg ist, wenn ich gar nicht weiß, wo ich hingehen will? Ne? Weiß nicht, hier gibt's dieses schöne Zitat, ich sag's bestimmt falsch, ne, aber was bringt mir der ganze Wind, wenn ich nicht weiß, wo ich hinsegeln will? Ne? Und das ist der Punkt, wo ich sage, wenn ich als Unternehmen, und du hast es jetzt gerade, einen Veränderungswillen oder Veränderungswunsch nicht habe, ja klar, warum brauche ich dann eine Strategie? Was soll mir diese Strategie dann sozusagen geben? Dann ist es wahrscheinlich eher eine, ich sag jetzt mal, eine Strategie oder eine Planung oder ein Arbeitsmanifesto, ne, wie wir die Dinge tun, die wir tun. Aber warum wir sie tun, wo wir hinwollen, wie wir sie anders tun wollen, ist vielleicht völlig irrelevant. Strategie brauche ich dann, wenn ich ganz klar etwas verändern will. Weil das, was wir heute tun, nicht funktionieren, weil wir was Neues tun wollen, weil wir etwas, wie du sagst, verändern wollen. Und das kann ja echt kunterbunt aussehen.
Ich habe jetzt ein bisschen Angst, dass wir uns den nächsten Fragen ein bisschen wiederholen. Ich stelle sie dir trotzdem. Ja? Weil wenn wir uns wiederholen, das ist wie das kleine Einmaleins, dann ist vielleicht gut, wenn die Leute es mehrfach hören. Aber ich könnte mir vorstellen, dass auch die Fragen noch einen Ticken anders beantwortet werden können.
Ich gebe mir Mühe.
Musst du gar nicht. Ich bin sehr gespannt. Was sind für dich die kritischen Elemente einer Content-Strategie?
Klare Ziele oder ein klares Ziel im besten Fall. Das kann, wie gesagt, dieses Veränderungsvorhaben sein. Und das ist ein Punkt, wo ich ein Stück weit schon mit der Literatur breche und sage, dieses Ziel muss noch gar nicht unbedingt irgendwie jetzt anhand von einer Smart-Formel oder sowas definiert sein, dass man sagt, innerhalb der nächsten 12 Monate wollen wir, keine Ahnung, 3% mehr Marktanteil haben. Sondern gerade strategische Ziele sind oft visionär. Ne? Und dann entsteht eine Metrik, das ist dann oft so eine Art North Star Metric, wird das oft genannt, die entsteht dann erst durch die Umsetzung, aus der Beobachtung heraus, dass wir sehen, was erkennen wir denn, welche Veränderung sozusagen passiert, dadurch, dass wir jetzt alles auf dieses eine visionäre Ziel ausgerichtet haben. Das Zweite, was ich als Element in der Content-Strategie gerne sehen möchte und in allen Strategien, die ich entwickle, irgendwie integriere, ist die Audience. Und ich sage hier gezielt Audience, weil eine Content-Strategie ist ja per se erstmal an diejenigen gerichtet, die damit arbeiten sollen. Also es ist, sage ich mal, vielleicht noch zu differenzieren von einer Content-Marketing-Strategie, wo ich ja ganz klar einen, ich sage jetzt mal, Werbezweck, also Achtung, ich setze jetzt Werbung mit Marketing gleich, aber ich will ja irgendwo meine Produkte, Dienstleistungen verkaufen oder auch die Marke verkaufen. Bei einer Content-Strategie richte ich mich ja primär letztendlich auch an das Business als Ganzes und an die Menschen, die in diesem Business arbeiten. Ne? Das heißt, nimm mal sowas wie eine Positionierung eines Unternehmens, die ich vielleicht verändern will, weil ich neue Produkte habe oder ich mich einfach im Markt anders positionieren will, abgrenzen will von den Mitbewerbern. Da richte ich mich mit einer Content-Strategie oft erstmal nach intern, um neue Botschaften zu verinnerlichen, um, ich sag mal, die neuen Markenwerte zu kommunizieren, damit alle Mitarbeitenden in einem Unternehmen diese dann verinnerlichen und automatisch nach außen tragen. Also da ist sozusagen intern first und extern second. Was damit einhergeht, damit auch dieses, vor allem dieses extern gut funktioniert, aber auch die Verinnerlichung besser funktioniert, ist eine Perspektive. Also welchen Blickwinkel haben wir vielleicht auf ein Thema, gerade wenn wir von Content sprechen. Machen wir mal ein Beispiel. Du und ich, wir sind beide fit. Jetzt ist aber die Frage, wie definieren wir denn fit sein? Und je nachdem, was ich für eine Marke bin, habe, welche Produkte ich anbiete, Dienstleistungen, können wir fit sein unterschiedlich definieren. Ne? Men's Health definiert fit sein anders als eine Runner's World, anders als ein Yoga Journal oder so. Ne? Für die eine ist es Krafttraining, für die andere ist es gesunde Ernährung. Das ist das, was ich meine mit Perspektive. Ne? Wie blicken wir auf das Thema, zu dem wir uns positionieren wollen oder durch das wir uns als Marke mit unseren Produkten positionieren wollen? Also klare Ziele, Audience-Perspektive. Und ich glaube, dann tun wir uns einen Gefallen, wenn wir noch mit Blick auf Content-Prozesse, vor allem Erstellungsprozesse, Guidance geben durch eine Content-Strategie, dass wir sagen, wie machen wir das? Das, was ich eingangs meinte mit so die Routine in der Dokumentation, die Routine in irgendwie vielleicht auch Zusammenfassung, in Ablage, so das ganze Thema Content-Governance in einem internen System, was noch gar nicht so weit geht, wie so die klassische, ich sag mal, das klassische Content-Management im Sinne von, wie sorge ich dafür, dass meine Inhalte, die ich habe, erreichbar sind und aktuell sind, sondern überhaupt erstmal, wie entsteht Content, wie gehen wir mit Content intern um? Also die 3+1 Elemente sind für mich kritisch in einer Content-Strategie.
Spannend. Wer braucht dann deiner Meinung nach, also ja, wir haben über den Veränderungswunsch geredet, aber ich frage dich trotzdem, wer braucht eine Content-Strategie deiner Meinung nach? Oder anders gefragt, wer braucht denn deiner Meinung nach keine?
Also keine Strategie braucht ein Unternehmen oder auch eine Person. Ne, das ist ja auch mal spannend, so das ganze Solopreneur, die Creator Economy und so, brauchen die eine Content-Strategie? Glaube ich auch eine spannende Frage. Die erstmal kein Problem haben. Weil eine Strategie soll ja eine Veränderung bewirken und diese Veränderung ist oft reaktiv, weil ich sage, ich möchte etwas, aber ich schaff's nicht. Sichtbarer sein, mehr Umsatz generieren, mehr Kunden akquirieren, was auch immer das sein kann. Ne? Und da ich das Stand heute durch das, was ich tue, nicht erreiche, muss ich etwas verändern. Das ist ein Indikator für eine Content-Strategie. Wenn aber so gesehen erstmal meine Möglichkeiten noch gar nicht ausgeschöpft sind, im Sinne von Experimentation, im Sinne von, ich habe einen Backlog mit Dingen, die ich tun kann. Ich habe eine klare Vorstellung, wie ich diese Dinge auch priorisieren kann, nacheinander umsetzen kann. Dann brauche ich vielleicht keine Strategie. Dann ist das aber schon eine Art strategisches Vorgehen, zu sagen, ich priorisiere. Das ist ja schon irgendwo auch eine Art Strategie. Und von daher würde ich sagen, wer braucht eine Content-Strategie? All jene, die sich durch Content vor allem positionieren wollen, aber eben auch vielleicht Expertise aufbauen und zeigen wollen, die vielleicht sehr, sehr viele Fragen haben, im Endeffekt, die sie beantworten wollen. Ne, weil das ist so, das ist eines meiner Lieblingsaussagen, die ich immer wieder sage, Content ist ein extrem gutes Vehikel, um mehr über Kunden, / Audience zu erfahren. Das heißt, wir können Content auch gar nicht mit einem konkreten, sagen wir mal, mit einer konkreten Verkaufsabsicht produzieren oder mit einer konkreten Absicht, uns als Marke zu positionieren, sondern wir können durch Content einfach sehr, sehr viel lernen. Und um das irgendwie zu systematisieren, würde ich sagen, auch da kann eine Content-Strategie helfen, damit man eben nicht alles und nichts tut. Und vielleicht so der letzte Punkt, und das ist einer der häufigsten Use Cases, wenn Content, ich nenne sie jetzt einfach mal Content-Schaffende oder Content-verantwortliche Unternehmen, das Gefühl haben, zu viel zu tun oder nicht alles zu schaffen. Das ist immer eine Situation, wo bei mir dann die Alarmglocken angehen, wo ich sage, okay, was ist denn eure Content-Strategie? Ja, weil eine Content-Strategie hilft zu entscheiden, was wir nicht tun. Also da geht es um Entscheidungsfindung.
Finde ich einen sehr, sehr spannenden Ansatz, gerade das Letzte, weil auch seine Inhalte oder seine Aktivitäten so zu monitoren, dass man auch weiß, was vielleicht mehr bringt und was weniger bringt, auf was konzentriere ich mich, auf was konzentriere ich mich halt nicht mehr, also was lasse ich sein. Ein Punkt am Anfang, wo ich mal kritisch, bei denen, die keine Strategie brauchen, sagst du, okay, wo kein Veränderungswunsch da ist. Ich merke das jetzt nicht unbedingt nur im Content, das hatten wir letztes Jahr auch, da kam ein Einschnitt, dieser eine Moment, der dafür gesorgt hat, dass wir alles nochmal hinterfragen, ja, dann ist es der Veränderungswunsch, das verstehe ich. Aber auch unternehmerisch, denke ich, ist immer im Endeffekt ja nichts anderes. Ja. Auch da habe ich ja eine Strategie, wenn ich einen Veränderungswunsch habe. Tatsächlich erwische ich mich aber auch relativ häufig, wo ich gar keinen Veränderungswunsch habe und trotzdem alles hinterfrage. Dass ich halt sage, wir haben jetzt vielleicht irgendwo ein Problem gehabt von, wir haben 5 verschiedene Geschäftsmodelle oder 5 verschiedene Content-Strategien oder was auch immer. Und wir haben bei einem ein Problem bekommen und da müssen wir etwas verändern. Da bin ich bei dir. Wir haben den Veränderungswunsch, wir müssen jetzt was machen. Aber ich nutze gerne dann die Momente auch mal, um alles andere mit den gewonnenen Erfahrungen zu hinterfragen und zu sagen, hey, vielleicht können wir es ja auch noch besser machen. Ist das jetzt ein Veränderungswunsch in dem Moment oder ist es ein vielleicht auch Bestätigen der Strategie, die wir jetzt haben, um vielleicht auch wirklich die Entscheidung bewusst zu treffen, wir verändern uns nicht, also wir machen jetzt nichts, weil das geht in die richtige Richtung. Würde ich aber auch als eine Strategie, also es könnte ja auch zu einer neuen Strategie führen, obwohl ich den Veränderungswunsch in dem Moment nicht gespürt habe.
Ja, könnte sein. Also ein Stück weit war es, glaube ich, eine rhetorische Frage, als du gesagt hast, ist das dann schon eine Veränderung oder Veränderungswunsch? Ich würde sagen, ja. Nichtsdestotrotz bin ich bei dir, dass du sagst, du bist ein sehr reflektierter Mensch. Ne? Und das hängt, glaube ich, auch einfach sehr von den Personen ab, die ein Unternehmen führen, die in einem Unternehmen verantwortlich sind für solche Dinge wie Content, die halt auch mal die Prozesse hinterfragen. Ne? Da können wir jetzt irgendwie über Konzerne lachen und sagen, ja, ne, steife Strukturen, da passiert sowieso nichts. Das ist so das klassische Bild, was man hat. Was es aber gibt, und das nennt, lass mich überlegen, Alex Smith, auch ein Self-Made Strategist, hat auch ein schönes Buch geschrieben, The No Bullshit Strategy. Ich darf das im Podcast sagen, sonst schneid's raus. Und er sagt aber, er spricht von sogenannten Mutationen, die in einem Unternehmen passieren. Weil Change passiert immer, das können wir nicht vermeiden. Also da sind wir, glaube ich, sehr schnell in so einer Change-Management-Theorie zu sagen, können wir das überhaupt initiieren, können wir das sozusagen kontrollieren oder können wir eigentlich nur, ich sag mal, in ein pseudoaktives, fast schon reaktives Management gehen. Also Change beobachten ist erstmal das Erste, was wir tun müssen, quasi unsere Sensoren dafür etablieren an möglichst vielen Stellen. Das ist das, was du machst mit Reflexion, wenn du sagst, wir haben an einer Stelle reflektiert oder wir haben an einer Stelle ein Problem erkannt oder an einer Stelle Potenzial erkannt und wir nutzen diesen Impuls, um das sozusagen, diese Reflexion zu vergrößern. Ja, dann ist das ja schon mal ein wichtiger Baustein für das ganze Thema Change Management.
Ja, ich finde das total spannend. Ich kann mich da stundenlang drüber unterhalten, weil es bei mir auch andauernd, also ich erwische mich so gefühlt alle 6 Monate, wo ich in so einen Prozess reingehe. Ich weiß nicht, ob das zu oft oder zu wenig ist. Es kommt halt immer dieser Moment, dieser Impuls, der mich dazu führt. Und ich bin gerade wieder in so einem Prozess, leider auch wieder aus einem negativen Impuls heraus, nicht immer aus einem positiven, aber ja, finde ich total spannend.
Ja, also die, vielleicht um das nochmal zu ergänzen, diese Mutationen, von denen ich gesprochen habe, beziehungsweise von denen auch Alex Smith spricht, das sind diese, nenn's fast Mikroveränderungen, die passieren automatisch, weil irgendjemand vielleicht ein neues Tool entdeckt hat oder jemand irgendwie jetzt mit AI rumspielt und dadurch irgendwie was beschleunigt, Produktivitätszugewinn erzielt. Das alles kann sich ja auf die ursprüngliche Strategie und vor allem die Strategy Execution auswirken, dass man sagt, hey, wir haben hier unser Verhalten verändert, obwohl das nicht die Strategie war, aber es zahlt auf die Strategie sozusagen ein, weil wir trotzdem das gleiche Ziel erreichen. Und dann können wir genau diese Mutationen eben beobachten und reflektieren und sagen, ist das gut, ist das nicht gut? Adaptieren wir das? Skalieren wir das? Also rollen wir vielleicht ein Tool aus, was nur eine Person irgendwie für sich nutzt? Machen wir daraus sozusagen gleich ein company-weites Tool? Oder ist das irgendwie ein Prozess? Ist das irgendwie eine Art Ritual, dass wir sagen, so immer am 1. des Monats machen wir dies, das und jenes oder immer am letzten Arbeitstag des Monats? Das können ja so viele Dinge sein, die sich etablieren, vielleicht auch nur innerhalb von einzelnen Teams in einem Unternehmen. Das alles können aber eben genau diese vorteilhaften Verhaltensveränderungen sein, die jetzt ehrlicherweise unabhängig von Content einen wahnsinnig großen Einfluss haben können auf den Erfolg eines Unternehmens, sei es auf die Effektivität, aber eben auch auf die interne Effizienz.
Wir haben jetzt schon öfters das Thema Content-Strategie, also das Keyword, Buzzword, nennst du, wie du willst, Content-Strategie gehört. Du hast vorhin auch mal kurz über Content-Marketing gesprochen. Jetzt weiß ich, und das sieht man ja bei dir im Hintergrund, für die, die jetzt nur hören, ihr seht es nicht, aber für die, die es auf YouTube schauen, ihr seht es, dass dein Buch zum Thema Content Design. Du warst ja auch zu dem Thema Content Design schon mal bei uns hier im Podcast, hast auch einen Artikel dazu und ich glaube auch schon mal ein Webinar dazu gegeben, können wir gerne alles in die Shownotes packen. Sehr, sehr spannende Inhalte, kann ich nur empfehlen. Ich würde aber jetzt gerne mal die Frage stellen, wo siehst du denn die Unterscheidung? Also Content Strategie, Content Marketing finde ich schon manchmal schwer zu differenzieren. Für jemanden, der tief drin ist, ja, da gibt es klare Unterschiede. Aber ich glaube, dass viele unserer Hörer nicht so tief drin sind, dass sie jetzt hier die klare Unterscheidung sehen. Und ich würde es gerne mit Content Design anreichern als Frage, weil das war auch immer sehr strategisch, was du da von dir gelassen hast. Und für die, die vielleicht jetzt nicht ganz genau wissen, um was es geht, vielleicht mal 2 Worte zum Thema Content Design oder zur Unterscheidung. Nee, das war ja auch die Frage. Wie unterscheiden sich diese 3 Punkte? Dann kannst du ja vielleicht auch mal kurz darauf eingehen.
Mein erster Impuls war zu sagen, es hat eine Art Hierarchie, dass Content-Strategie sozusagen drüber steht. Content-Design ist, ich sag mal, aus der Literatur fast schon eher so eine Art Herangehensweise, Methodik. Und Content-Marketing ist ein klarer Anwendungsfall. Das wäre vielleicht mal so eine Meta-Unterscheidung. Wenn ich das jetzt noch konkretisieren würde, ich glaube, da können wir auch irgendeine AI hernehmen und mal so eine Matrix bauen und sagen, so, was sind so die Ziele, die Aufgaben, die Rituale, die Metriken jeweils dieser 3 verschiedenen Bereiche. Im Endeffekt, und das sage ich jetzt vorweg, hängt das immer davon ab, in welchem Kontext sich ein Content-Stratege, ein Content-Designer oder ein Content-Marketer in einem Unternehmen befindet. Ja, weil es einfach andere Kollegen gibt, andere, ich sag mal, Bedürfnisse aus dem Unternehmen heraus. Das heißt, die Arbeit, die wir tatsächlich tun, überschneidet sich. ne, in diesen verschiedenen Rollen. Grundsätzlich würde ich aber sagen, Content-Stratege hat den Fokus auf dem Thema Strategie, so wie es, wie wir es bisher schon besprochen haben. Also ich sag mal, diese Vision, diese Guidance auch zu geben, zu entscheiden, über welche Themen können wir uns denn im Alignment mit Business-Zielen und den Audience-Goals, also den Bedürfnissen unserer Zielgruppe, positionieren am Markt. Content-Design ist im Schwerpunkt darauf fokussiert, Content zu erstellen. Und zwar auf eine Art und Weise, dass er primär genau diese Nutzerbedürfnisse befriedigt. Und zwar in der, ich sage jetzt mal, bestmöglichen Art und Weise mit Blick auf Format und Zugang, ne, also Kontext. Ne. Das heißt, ein Content Designer würde entscheiden, vielleicht brauchen wir ein Video, brauchen wir Audio, brauchen wir Text, brauchen wir irgendwas Interaktives, was ist es? Der Content-Stratege würde nur sagen, das ist das Thema, zu dem wir Content brauchen. Content-Designer wird vielleicht entscheiden, wir brauchen einen Step-by-Step-Guide oder ein Whitepaper mit einer eigenen Studie oder sowas. Ne? Und der Content-Marketer würde ich dann eben schon sagen, vor allem in der heutigen Zeit und in dem Kontext dieser Differenzierung, fokussiert sich auf, Achtung, wir kennen alle die klassischen 4P des Marketing, Product, Price, Placement, Promotion, dass der Content-Marketer den Schwerpunkt hat auf die Promotion. Also die Distribution von Content. Das heißt, ein Content-Marketer sitzt letztendlich am Hebel, wenn es darum geht, Kanäle auszuwählen, geben natürlich die Zielgruppe ein Stück weit vor, aber diese Kanäle bestmöglich dann eben auch zu nutzen, was Formate betrifft, was Frequenz betrifft, was Publikationszeitpunkte betrifft und was diese ganzen psychologischen Wirkmechanismen betrifft. Ne? Also ein Content-Designer würde sagen, wir brauchen Video. Ne, weil das ist, was jetzt irgendwie unsere Zielgruppe konsumiert. Und der Content-Marketer würde dann sagen, okay, was haben wir für Optionen? Wir haben YouTube, wir haben TikTok, wir haben Insta-Reels, wir haben LinkedIn-Video jetzt auch. Ne? Und je nach Zielgruppe können wir das vielleicht schon einschränken. Aber der Content-Marketer ist derjenige, der die Kompetenz hat und sagt, okay, warte mal, auf einer Plattform wie LinkedIn, da gibt es sowas wie ein Social Graph, es gibt Connections, erste, zweiten, dritten Grades, es gibt Hashtags, es gibt eine Suche. Ne? Also da ist irgendwie ein anderes Konsumverhalten als das, was auf TikTok oder YouTube Shorts passiert, was rein Engagement basiert ist. Also unterschiedliche Kreation der Inhalte. Und da würde ich sagen, das ist der Dreiklang auch in der Differenzierung. Stratege gibt die Vision vor und die Themen. Content Designer definieren das, wie der Content erstellt wird und die Content Marketer haben den Hut auf, wenn es darum geht, diesen Content tatsächlich dann auch zu distribuieren.
Ja, spannend. Eine Sekunde. So, du hast eben schon über, also ich finde erstmal die Differenzierung total gut getroffen, die, ich glaube, auch sehr anschaulich erklärt, so dass an Beispielen, dass auch die Zuhörer genau wissen sollten, was genau die Differenzierung, wie sie aussieht. Worauf ich aber hinaus will, ist, dass wir mal zurück wieder zur Strategie. Mir geht es darum, den Leuten zu erklären, was ist denn eigentlich die Aufgabe eines Strategen? Also, jetzt haben wir darüber geredet, wie man eine Strategie, wer sie nicht braucht, wer sie gebrauchen kann und so weiter. Wir haben eine Differenzierung drin. Aber was sind denn im Kern deine, weil du bist für mich ein Content-Stratege, aber jedes anderen, der sich strategisch betätigen will, was sind im Kern die Aufgaben eines Strategen?
Ja, also ich sage immer scherzhaft, ich werde dafür bezahlt, Fragen zu stellen. Und wir hatten es vorher auch schon mit dem Backlog und der Priorisierung. Das ist eines meiner Lieblingsbeispiele. Zu etwas Nein zu sagen, kannst du erstmal nur, wenn du alle Alternativen kennst. Na, und dann weißt, wenn ich dazu Nein sage oder ich kann dazu Nein sagen, weil es eine bessere Alternative gibt. Erste Aufgabe des Content-Strategen, diese Alternativen überhaupt mal sichtbar zu machen. Zu etwas Nein zu sagen, ist aber immer noch einfacher, als zu etwas Ja zu sagen. Warum? Weil ich bei einem Nein nur eine Sache, eine Alternative quasi ausschließe. Bei einem Ja schließe ich alle anderen bis auf eine aus. Das ist etwas, wo ein Content-Stratege helfen kann, zu sagen, was ist im besten Fall die eine Sache, auf die wir uns fokussieren wollen. Sei es der eine Kanal, auf den wir uns fokussieren, sei es auf die eine Art und Weise, wie wir diesen Kanal nutzen, sei es auf die eine Zielgruppe, die wir jetzt durch Content adressieren wollen, oder sei es auch, sag ich mal, ein Tool, was wir nutzen wollen, aber dafür halt so intensiv wie möglich, um einfach auch kosteneffizient zu arbeiten. Also vor allem Entscheidungen treffen oder die Vorlage für Entscheidungen erarbeiten. Diese, ich sag mal, diese breite, im Englischen würde man sagen, Intelligence zu haben, Entscheidungen treffen zu können. Das ist die Aufgabe eines Content-Strategen. Und Fragen stellen im erweiterten Sinne, Ich glaube, ich bin berüchtigt geworden, hier bei Konversionskraft für die Frage, was passiert, wenn wir das lassen? Ne, weil ich hatte ja auch zwischendurch die Interimsrolle als Marketing Director, hatte sozusagen, hab auf zwei Stühlen gesessen. Es war mir als eine Person unmöglich, alles, was vorher gemacht wurde, weiterhin zu machen. So dass ich zwangsläufig gefragt habe, okay, was lassen wir weg? Was passiert denn, wenn wir das weglassen? Ne? Solche Fragen zu stellen oder auch zu sagen, worauf basierst du diese Aussage? Oder welche Vermutungen stecken dahinter? Was wäre, wenn? Ne? Überhaupt erstmal dadurch den Denkprozess anzustoßen, weil das ist oft etwas, was im Daily Business untergeht. Wir sind so in unserem Hamsterrad gefangen, in der Contentproduktion und mehr machen und Publikationen. Und jetzt muss ich noch Kommentare beantworten und ich muss Backlinks bauen und dies, das und jenes, dass wir eben genau diese Reflexion und diese eigenen Gedanken eben verlieren. Und das ist für mich persönlich in meiner Erfahrung einer der größten Mehrwerte, die Content-Strategen liefern, Fragen zu stellen. Und dadurch einfach nur gewisse Blackboxes vielleicht auch sichtbar zu machen und zu sagen, ah, warte mal, wir treffen hier oder wir arbeiten hier auf Basis von Annahmen über unsere Zielgruppe. Haben wir die überhaupt mal validiert? Und dann wieder die Frage, wie können wir denn vielleicht durch Content diese Annahmen validieren? Wissen wir denn, ob unsere Zielgruppe auf LinkedIn Videos konsumiert? Wissen wir das? Oder gehen wir einfach nur mit dem Trend, weil jetzt alle schreien, ah, oh, LinkedIn, neuer Videofeed, komm, wir machen jetzt nur noch Videos. Das sind genau aber diese Fragen, die sich dann halt auch ein Stratege stellen darf. Und der zweite wichtige Punkt oder zweite wichtige Aufgabe von Content-Strategen ist, eine gewisse Guidance zu geben. Ich habe es am Anfang schon gesagt, Themen vorzugeben. Das heißt, auch da den Rahmen zu setzen. Ein Thema, alle anderen nicht. Also auch da mal klares Nein zu sagen, immer einen Rotstift dabei sozusagen und zu sagen, warte, darüber positionieren wir uns nicht. Das ist kein Thema, mit dem wir assoziiert werden wollen. Da fehlt die Perspektive, die ich eingangs angesprochen habe. Also auch da, ich mache das mit meiner Kompetenz, die ich vor allem im Bereich Content und Schreiben eben habe, vor allem durch Copy-Editing, dass ich auch, ich sag mal, LinkedIn-Beiträge von Kollegen im Rahmen eines Corporate-Influencer-Programms oder sowas auch mal regelmäßig feedbacke und sage, guck mal, cooler Beitrag. Hier sind Dinge, die wir mit Blick auf unsere Strategie künftig anders machen sollten. Und da sind wir wieder bei einem Veränderungsvorhaben. Das kann sein, sowas wie weniger Emojis. Das kann sein, mehr direkter Nutzen auf der Plattform statt Teasern mit einem Link auf eine Webseite oder sowas. Das kann aber auch sowas wie die Sprache und die Tonalität sein. Auch da würde ich sagen, Sprache ist Aufgabe des Content-Strategen, die vorzugeben. Und eine Tonalität ist vielleicht etwas, was ein Content-Designer, Content-Marketer auch selber definieren kann. Da können wir vielleicht auch gleich nochmal einen Exkurs machen, wenn es nicht jedem klar ist. Im Englischen wird auch von Tone and Voice gesprochen, Tone of Voice, sind aber tatsächlich zwei verschiedene Dinge. Kann ich vielleicht gleich noch was dazu sagen. Also diese Guidance zu bieten, ob das jetzt dokumentierte schriftliche Style Guides sein müssen oder Writing Guidelines oder ob das auch einfach mal Sparring Sessions sind. Also ich habe durchaus mit Kollegen auch zusammengesessen, zusammen über Ideen gesprochen, über so die eigene Positionierung als Public Professional, über konkrete Texte und Formulierungen. Also es kann ganz unterschiedliche Level haben. Und das bringt mich dann jetzt so abschließend zu dem letzten Punkt. Aufgabe als Content-Strategie ist einfach so das Thema Stakeholder-Management im Sinne von, nimm die Leute mit an die Hand. Weil wir haben die Kompetenz für Content und gerade so dieses Langfristige und das Verändern. Und Veränderung ist immer persönlich, menschlich. Eine Veränderung im Unternehmen entsteht immer daraus, dass die Menschen, die dort arbeiten, etwas anders tun. Und das ist so diese Empathie, die wir als Content-Strategen brauchen, um eben auch alle Kollegen, Kolleginnen dahingehend mitzunehmen.
Du hast mir eigentlich meine letzte Frage schon zwischendrin geklaut. Ich wollte jetzt eigentlich die Frage stellen, welchen Mehrwert liefern Content-Strategen? Deine Antwort war, sie stellen Fragen. Das ist mir ein bisschen zu wenig in dem Moment. Ich hoffe, du kannst das noch ein bisschen, also weil Fragen stellen, das mag am Ende für die Firma ein Mehrwert sein, aber ich kann mir vorstellen, du machst dir damit nicht nur Freunde. Und im Endeffekt sollte der Content-Stratege ist nicht dafür da, um Freunde zu gewinnen, das weiß ich, aber soll das Unternehmen voranbringen. Im Idealfall merken die Menschen, also die Stakeholder, die dran teilnehmen, merken vielleicht später auch, dass es ein Vorteil war und was es für sie bringt. Trotzdem habe ich immer das Gefühl, Mehrwerte bestehen aus mehr. Und das ist total fies, meiner Meinung nach total offen, die Frage, aber ich stelle sie dir trotzdem genauso. Welche Mehrwerte liefert ein Content-Stratege, außer dass er Fragen stellt?
Also auf das Mehr würde ich direkt aufspringen, weil mehr ist selten mehr in dem Fall. die Fragen stellen würde ich auch gar nicht als Mehrwert betrachten, sondern das ist eine Aufgabe, die zu Mehrwert führt. Das ist sozusagen der Input. Der Output ist die Antwort auf die Frage und Outcome ist das, was aus Beantwortung der Frage sozusagen noch entstehen kann. Und das ist sowas wie eine Markenkonsistenz. Konsistenz in den Botschaften, die wir kommunizieren, Konsistenz in der Botschaft, wie wir kommunizieren, ne, haben wir eine einheitliche Bildsprache, treffen wir immer ähnliche Aussagen, ist die Sprache immer die gleiche? Und was daraus entsteht, ist letztendlich eine verbesserte User Experience, Customer Experience, wie auch immer wir es nennen wollen. Content-basiert natürlich, ne? Also viele Dinge haben wir als Content-Strategen keinen Einfluss oder keinen direkten Einfluss. Aber wenn es um Content geht, dann ist das, was wir in unserer Arbeit als Content-Strategen tun, definitiv ein sehr, sehr wichtiger Einflussfaktor zur Optimierung der User Experience. Wo wir außerdem wirken oder Mehrwert liefern, ist bei dem ganzen Thema Effektivität und Effizienz. Und da sind wir bei dem Thema, mehr ist nicht gleich mehr, sondern was ist, wenn wir weniger tun, das, was wir tun, aber viel intensiver. Ne? Da kann ich auch gerne mich der Analogie des Sports und des Trainings bedienen. Ne? Mehr Training führt ja nicht unbedingt zu mehr Trainingsadaption. Wenn es das falsche Training ist, wenn es immer nur das gleiche Training ist, wenn keine Progression drin ist, ne, dann werde ich irgendwo stagnieren. Und das ist im Content genau das Gleiche, wenn ich eben nicht jemanden habe mit der entsprechenden Kompetenz und dem entsprechenden Freiraum, um sozusagen so eine Content-Strategie auch zu programmieren, würde man jetzt im Sport sagen, ne, irgendwie diesen Trainingsplan zu erstellen. Ja, und ich glaube, was wir vielleicht so unterm Strich gerade langfristig noch sehen, ist letztendlich auch eine Optimierung von Content-Prozessen und sehr, sehr viele Side-Effects, die wir vielleicht gar nicht von vornherein definieren oder als Ziel setzen, wie jetzt eben eine Mitarbeitendenzufriedenheit, weil die sagen, boah, guck mal, ich kriege total viel Wertschätzung durch meine Sichtbarkeit in Social Media, weil ich in einem Corporate-Influencer-Programm teilgenommen werde. Die Leute buchen mich als Speaker auf einmal, ne, oder ich kriege irgendwelche anderen Anfragen. Das kann wahnsinnig wertschätzend sein. Und das kann durchaus ein, ich sage jetzt mal, Nebeneffekt sein der ganzen Arbeit, die ein Content-Stratege liefert.
Spannend, spannend, spannend. Ich bin mit meinen Fragen durch. Ich finde es total spannend. Es ist auf einer anderen Ebene wieder gewesen. Ich mag diese Gespräche mit dir, weil ich da selbst viel hinterfrage. Schon während dem Podcast habe ich schon wieder ein paar Ideen bekommen. Sehr, sehr cool. Robert, vielen Dank, dass du Zeit für uns hattest.
Sehr, sehr gerne. Die nehme ich mir.
Gern gesehener Gast und möchtest du irgendwas am Ende noch loswerden? Irgendwas? Letztes Mal haben wir dein Content-Design-Buch angepriesen. Gibt es irgendetwas, was wir momentan von dir erwarten können? Können wir irgendwie, ich sag mal, plump Werbung für dich machen an irgendeiner Stelle?
Nein, tatsächlich nicht. Dieser Podcast ist für mich ein reines Geben. Ich habe mit Sicherheit Fragen. Wenn ich einen Call to Action jetzt anbringen müsste, dann wäre es einfach nur, ich freue mich über den Kontakt auf LinkedIn, über LinkedIn. Das ist mein primärer Kanal, der eine. Von daher, wenn da irgendwie Fragen jetzt zu dem Thema kommen oder so, gerne da einfach zu mir kommen.
Dann würde ich sagen, wir hauen den Link zu Roberts LinkedIn-Profil. Der ist ja schon in seinem Speaker-Profil. Wir setzen ihn aber direkt nochmal runter in die Shownotes. Edit ihn alle. Es lohnt sich nebenbei. Also da, wenn was kommt, er postet nicht jeden Tag, aber wenn was postet, dann hat das meistens Tiefe und dementsprechend sehr gerne. Dann mache ich noch ein bisschen Werbung für dich und zwar zum Abschluss der heutigen Folge mache ich ja normalerweise immer irgendeinen Call to Action und die letzten Male habe ich mir viel über unsere Webinarreihe erzählt, weil die gerade extrem aufgestockt wird. Nein, jetzt empfehle ich euch ein altes Webinar und zwar das von Robert. Da geht es um Content-Design-Tricks. Wir haben eben über Content-Design gesprochen. Ich setze euch diesen Link auch in die Shownotes. Guckt euch dieses Video an. Ich habe im Vorfeld noch mal kurz reingeguckt. Das ist immer noch aktuell. Und es ist schon alt. Ich glaube, 3, 4, 5 Jahre fast. Also so lange ist es schon her. Aber es lohnt sich, da reinzuschauen. Und was ich an der Stelle auch sagen kann, das Buch, was ihr, die bei YouTube jetzt gucken, im Hintergrund seht, ist eins von 2 Fachbüchern, die ich gelesen habe. Also wirklich komplett gelesen habe, nicht nur reingeguckt habe. Ich weiß nicht, gibt es eine neue Auflage oder ist eine angedacht?
Ich sage niemals nie. Sammelsurium wächst an Dingen, die möglicherweise dann in einer dritten Auflage mit reinfließen. Aber konkret ist das noch nicht.
Okay, dann kauft euch die 2. Auflage. Sie lohnt sich. Ist auch schon eine Menge Zeit, die da bei mir reingeflossen ist. Ich habe ein paar Monate dran rumgeblättert. weil ich auch nicht jeden Abend nur Fachbücher lesen möchte. Aber nichtsdestotrotz hat es sich gelohnt. Und deswegen den zweiten Call to Action hier. Wir machen Link ohne Affiliate zu Amazon, wo man das Buch kaufen kann. So, damit sind wir am Ende. Robert, vielen Dank. In diesem Sinne,
wir sehen uns. Sehr, sehr gerne.
Ciao, ciao.
Jawohl, macht's gut.